Jedes Tennismatch in Wimbledon muss unterbrochen werden bei Regen. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen, der Regen hat nicht abhalten können, das Wort Gottes zu hören. Heute Morgen grüßte uns schon die Losung im Losungsbüchlein, wo es da im Lehrtext heißt, von denen, die Gottes Wort hören und bewahren in einem feinen, guten Herzen und Frucht bringen in Geduld. Das soll auch aus diesem Gottesdienst heraus geschehen, dass wir Gottes Wort hören und bewahren. Wir wollen miteinander das Morgenlied singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, 336, alle vier Verse. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen heute Morgen in deinem Lichte stehen. Und erst in deiner Gegenwart wird uns bewusst, wie oft die Dunkelheit, die Finsternis uns lähmt, uns trennt von dir. Und dann bringen wir in dieses Licht auch so viele Dinge, die uns drücken und belasten. Herr, wir haben Unrecht getan. Wir haben in so vielen Entscheidungen falsch und eigensüchtig gehandelt. Wir haben dein Wort nicht geachtet und geliebt. Da gib du uns heute Morgen zuerst das Licht deiner Vergebung, der Reinigung unserer Herzen, dass wir im Licht wandeln. Das ist so groß, dass deine Gnade jedem von uns gilt, und du möchtest jeden hineinnehmen in diese feste Geborgenheit, aus der uns nichts und niemand mehr herausreißen darf. Gib uns allen heute Morgen diese Nähe bei dir und diese Freude an deiner Gegenwart. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen.
Die Schriftlesung steht in Hebräer 4, Verse 1 bis 11, in den ausgelegten Bibeln, Seite 243. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch auch nur den Anschein erweckt, zurückzubleiben, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn auch uns ist die Verheißung verkündigt worden wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen, die es hörten, nichts, weil sie nicht glaubten. Denn wir, die wir glauben, kommen zu der Ruhe, wie er gesprochen hat, Psalm 95, Vers 11. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle der Schrift vom siebten Tag gesprochen, 1. Mose 2, Vers 2. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an unserer Stelle heißt es, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da nun die Verheißung bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen sie zuerst verkündigt worden ist, nicht dahin gekommen sind wegen ihres Ungehorsams, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie schon gesagt worden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie damals zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. So muss also eine Sabbatruhe für das Volk Gottes noch kommen. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinigen. So wollen wir uns darum bemühen, zu dieser Ruhe zu kommen, damit keiner durch den gleichen Ungehorsam zu Fall kommt.
In diesen Sommertagen haben wir so wunderbare Eindrücke in der Welt, die Gott geschaffen hat. Und dann wird uns immer wieder dieses Lied einfallen, das wir jetzt miteinander singen wollen. Schönster Herr Jesu, 487. Wir singen alle 5 Verse. Markus 6, Vers 31. Markus 6, Vers 31. Das ist ein ganz kurzer Predigttext, den ich heute ausgesucht habe. Es wäre heute sonst die Berufung Abrahams als Predigttext, doch da wollen wir noch eine Reihenpredigt über Abraham uns mal vorbehalten. Und dann suchte ich einen Text aus. Eigentlich meinte ich, sie seien alle im Urlaub. Ich sah, wie das vor Salzburg sich gestaut hat, dachte ich, da stecken sie alle mittendrin. Und ich wollte ein Wort zum Urlaub sagen. Und es sind nur 3 Worte aus Markus 6, Vers 31. Ruht ein wenig. Herr, mach uns dieses kurze Wort so wichtig und so groß. Amen. Es ist ja schon eine machtvolle Bewegung, wenn man diese Urlaubsströme beobachtet. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Millionen Menschen verlassen Haus und Hof, ihr gemütliches Daheim und machen sich auf den Weg. Irgendwohin. Jetzt keine Angst, ich will es Ihnen nicht vermiesen, ich mache mich ja auch auf. Was ist das? Man sucht etwas, das ist das, was alle in Bewegung hält. Irgendwo muss man etwas finden, Nur das Notdürftigste nimmt man mit und dazu noch den Schwimmring und den Federball. Und dann geht's los in die Ferien, in den Urlaub. Wenn heute eins dieser terroristischen Regimes und Systeme in der Welt von seinen Bürgern sowas verlangen würde, dass von heute auf morgen Millionen sich aufmachen müssten, an einen fremden Ort ziehen, würde die ganze Welt protestieren und die Menschenrechte einklagen. Aber die machen das ja alles freiwillig, zahlen gerne und wir zahlen gerne und geben Tage her, um Erholung zu finden. Und jetzt ist gar keiner da, der nicht sagt, ich brauche das doch. Und sie haben es auch verdient, richtige, wirkliche Erholung. Kein Arbeitgeber durfte die Strapazen von ihnen verlangen. 20 Stunden am Steuer und noch in der Nacht bis zur Costa Brava. Aber wir tun es doch gerne. Wir tun es gerne und freiwillig, weil uns das so kostbar und so wichtig ist, dass wir auch ausruhen können, als Erschöpfte einmal Atem holen. Es ist eine große Sehnsucht in den überhitzten Autos nach einem wirklich schönen und erholsamen Urlaub. Aber wie macht man das? Wenn man dieses Wort Jesu hört, ruht ein wenig, dann beobachten Sie das, was Sie bei allen Worten der Bibel immer wieder beobachten. Das Wort passt nicht in unsere Zeit. Wer sucht denn schon Ruhe? Wir wollen was unternehmen, wollen was machen. Ruhe. Also haben nicht die recht, die sagen, man müsse die Bibel umschreiben und die Bibel passe nicht mehr für unsere heutige Zeit. Nein, die passt überhaupt für keine Zeit. Jesus möchte Menschen und Zeiten verändern. Und das ist unserer hektischen und betriebsamen Zeit so stracks entgegengesetzt. Ruht ein wenig. Dass uns das Wort gar nicht so eingehen soll, wie man es vielleicht zuerst schlucken kann. Sagen, schön, dass sowas auch in der Bibel steht. Gut, dass Jesus sich auch um unsere ganz menschlichen Bedürfnisse kümmert. Dass Jesus so mitfühlen kann. Sondern das Wort wirft uns schon aus den Bahnen, wie jedes Wort Jesu. Und es fordert von uns einen ganz neuen Lebensstil. Eine ganz neue Art. Was ist eigentlich Urlaub? Urlaub ist Befreiung von den Arbeitspflichten bei Fortzahlung des Lohns. Jetzt ist die Frage, was Sie reinpacken in Ihren Urlaub. Urlaub an sich ist es gar nicht. Und dieses Wort Jesu kann uns helfen, ein großes Angebot neu zu entdecken. Ich habe heute nur zwei Teile. Eine, das ist ein Wort für Schaffer. Das ist ein Wort für Schaffer. Sehr gut, man schaut jetzt den Zusammenhang einmal an. An wen ist es denn gesprochen? Da wird erzählt, es waren die Jünger Jesu, die unterwegs waren. Sie waren ausgesandt in die Städte und Dörfer. Vers 7. Gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Was erlebten die Jünger draußen in Dörfern? Sie erlebten, dass die ganze Welt überzogen ist von einer großen, dunklen Macht. In jeder Familie Leid und Elend, in den Häusern Krankheit und Verzweiflung. Und die Jünger kamen zurück, völlig abgeschafft. Und sagten, na Jesus, das ist ja unermesslich, was müssen wir alles schaffen? Da wird man ja verrückt. Und wer von Ihnen einmal anfängt, wirklich zu schaffen, der sagt, das hat man als junger Mensch gar nie erkannt, wie viel zu tun ist. Was man alles machen müsste. Es gibt so viel Elend, so viel Not. Man müsste an allen Ecken sein und arbeiten und schreien und kämpfen. Die Jünger waren wirklich erfüllt von der großen Aufgabe, in die sie Jesus gerufen hatte. Und in diesem Augenblick erwartet man jetzt von Jesus, dass er sagt, na ja, viel ist zu tun. Packen wir es an. Das sind doch die Worte, die wir in der Predigt hören wollen. Leute, tut was. Schont euch nicht. Denkt nicht an eure Bequemlichkeit. Macht was. Und es ist doch heute auch so, dass wir immer wieder an die vielen Dinge erinnert werden. Was gibt's in dieser Welt für Leid und für Not und für Elend? Komm, mach doch was in deinem kurzen Leben, setz dich ein. Am Dienstag hatten wir diesen unvergesslichen Abend mit Ajit Fernando aus Sri Lanka. Und ich war so dankbar, dass er in seiner bildhaften Art, wie es nur Asiaten können, uns gezeigt hat, dass es einen tiefgreifenden Unterschied zwischen den Religionen und all dem, was sie sagen, und dem Wort Jesu gibt. In allen Religionen ist das so, dass wir zum Handeln gezwungen werden. Tut was, macht was. Und die Gesetzesforderungen dringen an unser Ohr. Und bei Jesus kommt eine ganz andere Stimme. Ruht ein wenig. Nicht bloß jetzt eine kurze Pause zum Aufschnaufen, sondern jetzt lass du einmal deine geschäftigen Hände ruhen. Ajit Fernando sagte das in seiner klaren Weise so: Nicht was du tust ist wichtig, sondern was Jesus für dich getan hat. Das ist die Mitte des Evangeliums. Und Leute, die bis an die Grenzen ihrer Kraft belastet sind, müssen einmal merken, wir können das ja gar nicht durchreißen. Wir können nicht der Not der Welt wehren. Wir können nicht die dunklen Mächte zurückhalten. Es ist nur einer, der das kann, der Herr selber. Wir sind ja nur die kleinen Handlanger. Ruht ein wenig. Merkt einmal, ihr fleißigen Schaffer. Ist ja gut, was ihr macht. Aber merkt doch einmal, dass ihr nicht das in eurer Hand allein treiben könnt. Ruht ein wenig. Das ist nicht ein Außenseiterwort von Jesus. Könnte ja sein, es war nur so ein Randwort, das Jesus irgendwann einmal gesprochen hat. Sonst zieht sich das ganze Evangelium. Und da ist ein Unterschied zwischen vielen Predigten, die heute gehalten werden, wo den Leuten gesagt wird, dass man alles auch noch tun muss, und dem, was Jesus wirklich gesagt hat. Kommt her zu mir, mühselige und beladene, abgeschaffte, und zusammengedrückte Leute, kommt, ich will euch erquicken. Und da heißt es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn ihr ganz am Ende seid mit euren Kräften und verzweifelt und ohne Hoffnung, dann bleibt doch einmal stehen und sieh, wie Jesus für dich das alles tut. Und du kannst nur staunen, dass das so einfach ist. Und wenn der Spott von so vielen kommt, dann sollen wir die Hände in den Schoß legen. Es fällt uns ganz arg schwer, die Hände in den Schoß zu legen. Wir sind ja alle solche Gschaftelhuber. Überall rumfuhrwerken, es war Schönes. Das Schaffen ist etwas Schönes. Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir 8 Wochen im Krankenhaus liegen müssen, im Bett. Nicht schön. Ich weiß gar nicht, ob ich es aushalten, 12 Stunden am Strand bloß zu liegen. Schlimmste Strafe, die man haben kann. Wir wollen doch was tun, wir wollen doch schöpferisch tätig sein. Und darum ist das, was Jesus verlangt, etwas Unerhörtes. Lass mal deine geschäftigen Hände ruhen. Das ist ein Wort für Schaffer. Lass sie mal ruhen. Mach mal in deinem Bürobetrieb mittendrin die Türe zu und sag zur Sekretärin, ich bin 5 Minuten nicht zu erreichen. Und sag, was ist denn los? Ich muss mit Gott reden. Meine Hände fallen. Ruhen wenig. Aber es ist was ganz anderes, als was wir so meinen mit dem Wort Ruhe. Werdet Ruhe finden für eure Seelen. In unserer Zeit heute ist das Ruhen ja sehr fremd. Und wir spüren den Gegensatz in unserer hektischen und betriebsamen Zeit. Und das gehört ja eigentlich jetzt von der richtigen Predigt, dass man die Zeit anklagt und sagt, heute in unserem Jahrhundert ist es alles so schlimm im Zeitalter der Computer und der Technik und der Stoppuhren und wo alles so läuft und man überall gejagt ist und der Fließbänder. Die Unruhe hat überhaupt nichts zu tun mit unserer technischen Zeit. Die hat die Probleme nur vielleicht anders sichtbar gemacht. Die Unruhe ist ein Fluch, der über dem Menschengeschlecht liegt seit Adam und Eva. Und deshalb müssen Sie Bibel lesen, wenn Sie den Menschen kennen wollen und wenn Sie sich selber kennen wollen. Das hat mit Glauben noch mal gar nichts zu tun. Die Bibel ist so ein wunderbares Diagnosebuch für die Schäden unseres Menschenlebens. Wie das geschildert wird, wie der Mensch von einer betriebsamen Unruhe und Geschäftigkeit ist und nie zu seiner Ruhe kommt. Man erzählt sich so die Geschichten, von der früheren Zeit im letzten Jahrhundert, als man im Dorf unter der Linde saß und wie gemütlich das alles war. Aber ich denke oft oben im Bobserwald, wo ich noch diese Tragsteine sehe, wo diese Marktweiber dann ihre Körbe abgestellt haben, wenn sie morgens um 4 zu den Herrschaftshäusern gegangen sind, um sich ein paar Pfennig zu verdienen und ihre schwere Last trugen, meinen sie doch nicht, die seien nicht auch von dieser schrecklichen Unruhe und Betriebsamkeit befallen gewesen, die einen schier erdrückt, die einem den Atem raubt und aus der man gar nicht mehr entfliehen kann. Das, was uns hier in der Bibel gezeigt wird, ist eine tiefe Wahrheit, die in den Abgrund unseres innersten Wesens hineinreicht. Denn die Unruhe, die kommt ja aus der Angst vor morgen, und dann weiß man nicht, wie es wird, die uns nachts nicht schlafen lässt. Die Unruhe der Gedanken, die Überprüfung, ist denn alles recht, was wir machen, oder sollen wir nochmal alles umändern? Leute, die sich fragen, soll ich nochmal einen anderen Beruf ergreifen? Habe ich einen richtigen Mann geheiratet, oder ist eigentlich alles falsch in meinem Leben? Eine Unruhe, die gar keine Stetigkeit mehr hat. Junge Leute, die nicht mal mehr in der Liebe wissen, ob der Mensch, den sie lieben, wirklich ihnen gehört oder nicht. Das ist eine Unruhe, die überhaupt nie mehr ruhig sein lässt. Bin ich überhaupt richtig oder ist alles falsch, was ich tue? Und die sich auch so furchtbar auswirkt in unserer Urlaubspraxis, im Suchen nach irgendetwas, was uns Erfüllung schenkt. Das Ausruhen, von dem wir auch so oft reden, das ist ja nur die Pause, das Atemholen vor der neuen Hektik. Das kann ja Jesus nicht gemeint haben. Und darum ist auch interessant, dass man in den Urlaubsangeboten immer wieder davon redet, da ist ein Plätzchen, wo niemand ist, ein völlig abgeschiedenes Plätzchen. Und kaum sind die Urlauber dort, dann schreien sie nach Animateuren und nach Diskos und nach allem Möglichen, nach Fernsehgeräten im Zimmern, weil man die Ruhe doch nicht ertragen kann. Und Blaise Pascal hat vor bald 400 Jahren davon gesprochen, dass der Mensch alles kann. Kann die größten Kunststücke vollbringen am Trapez, aber er kann nicht eine Stunde allein in seinem Zimmer sein, allein mit sich selber. Die Ruhe fehlt uns. Die Ruhe, die uns auch wirklich nur Erquickung sein könnte und unsere kranke und belastete Seele heilen könnte. Und es wundert uns auch nicht, dass in unserer Zeit die Abhängigkeiten auch von gläubigen Menschen, von Rauschmitteln und von Suchtmitteln zunehmen, wo man seine Persönlichkeit und sein Besinnungsvermögen raubt. Und dass die Krankheiten zunehmen, weil das überhaupt niemand aushalten kann. Diese wahnsinnige Unruhe, die uns hierhin und dorthin zerrt. Ein Wort für Schaffer ist das wirklich, ruht ein wenig. Aber jetzt muss ich zum Zweiten sagen, was das ist. Das Geschenk der Ruhe. Wir missverstehen das so gerne, weil wir in unserer bürgerlichen Anständigkeit das so schnell eben gemünzt oder missbraucht sehen von den Faulpelzen, die in der Sonne dösen. Das ist nicht gemeint. Das Liegen auf dem Kanapee oder einen, der sich um nichts kümmert und für nichts sorgt. Wieder ist die Bibel, die uns hilft, das Ganze zu verstehen. Ruhe ist ein Wort, das zuallererst bei Gott ist und von Gott herkommt. Es gibt ja Wörter, die versteht man erst von ihrem göttlichen Ursprung. Das sind keine menschlichen Worte. Bei der Liebe ist genauso. Liebe ist ursprünglich ein göttliches Wort. Das nur ganz gebrochen und ganz verändert und oft auch verfälscht in dieser Welt bei uns ankommt. Im Urbild, in der Quelle, nur bei Gott. Treue, Wahrheit. Aber dazu gehört auch die Ruhe. Und ganz am Anfang der biblischen Schöpfungsgeschichte lesen Sie ja dies, nachdem die Welt entsteht und diese Gräser und diese Bäume und die Tiere herauswachsen, heißt es plötzlich, und Gott ruhte am 7. Tag. Und alle menschlichen Gedanken, auch Evolutionsgedanken über die Schöpfung, sind ja hier total anders. Da ist immer wieder die Meinung, diese Welt muss sich laufend weiterentwickeln. Wohin denn eigentlich entwickelt sich unsere Welt? Und dann kommt die Angst, die Welt entwickelt sich zum Chaos, die Welt wird vergiftet, die Umwelt ist zerstört. Da ahnen Christen etwas, das über dieser ganzen Schöpfung Gott sein Wort gesprochen hat, das ist vollbracht. Und diese Schöpfung hat ihr Ziel und ihr Ende. Und dann atmet etwas von der Stille von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn Sie wissen wollen, wo Sie Ruhe finden, dann nur in der Gegenwart des ewigen Gottes. Wo Sie mit Ihrem gescheuchten Leben und mit den vielen Fehlern und Belastungen, die Sie tragen, Ruhe finden können, im Licht der Gegenwart Gottes. Und dann spüren Sie, die Welt, die macht mir lauter Ängste. Wo läuft denn die noch hin? Ich weiß gar nicht. Und Sie sagen, Herr, du hast sie in Händen. Auch diese weite, fluchbeladene Welt. Und ich kann sie mit meinen Händen nicht aufhalten. Ich frage mich oft, was wir eigentlich mit unseren vielen Problembeobachtungen erreichen, wo jeder Schüler schon mit 14 und 15 Jahren sich fühlt, als ob er den Weltfrieden verantwortlich verwalten kann. Und wir oft überschätzen, wir können ja kaum in der eigenen Familie, in den eigenen vier Wänden Frieden halten. Und wohin führt das? Es muss ja in Frustrationen und seelische Verletzungen führen, wo jeder Mensch meint, ich kann das tun, wir können doch gar nicht viel, wir haben doch gar nicht die Macht. Und ist nicht die Menschheit ohnmächtig, ihre ganzen Riesenprobleme zu lösen? Und ich darf ruhen in der Ewigkeit Gottes. Vor ihm stehen und ihm danken, dass er diese Welt nicht loslässt. Herr, du sorgst für mich. Ein Wort Gottes genügt, um mir diesen Frieden zu schenken. Herr, du bist bei mir, auch wenn mein Leben zerbricht und meine Kraft zerfällt. Du hältst mich von allen Seiten. Und immer erst in den Problemen, in den unlösbaren Schwierigkeiten unseres Berufsalltags kommen wir ja drauf, wo die Lösungen liegen können. Unter dem ewigen Gott und unter seinen Armen. Und jetzt auf einmal spüren Sie, was Jesus meint, wenn er von Ruhe spricht. Und warum ich sage, das ist was ganz anderes als einmal für einen Tag den Fernseher ausmachen oder einen Tag kein Moped kleppern hören oder sowas. Ruhen ist doch viel, viel mehr. Das ist dieses Aufatmen der Seele, dieses befreiende Leben können, danken für die großen Gaben Gottes. Und jetzt fällt auf, dass die großen Frauen und Männer der Bibel, die großen Frauen und Männer der Kirchengeschichte, des Reiches Gottes, ja alles Leute waren, die aus dieser Stille kamen. Vielleicht haben Sie es nicht beobachtet, wenn Sie die Biografien gelesen haben. Ich könnte es Ihnen jetzt nur zeigen an einem Mann wie Luther, der vor uns steht als ein kühner Kämpfer und der in so und so vielen Worten immer wieder gesagt hat, wir sind's doch nicht, die da können die Kirche erhalten. Nie geglaubt, dass er die ganze Fehlentwicklung zurückdrehen kann, sondern hat er gesagt, sondern der ist gewesen, wird es sein und ist es auch heute, der da spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann saß er in großem Frieden auf der Feste Coburg während des Reichstags zu Augsburg oder auf der Wartburg und hat sich nicht gekümmert, was geschieht da draußen, das lege ich in Gottes Hand. Ich wundere mich immer, wie Paulus das fertiggebracht hat, dass er Monate oder gar Jahre lang im Gefängnis sitzen konnte, wo die Aufgabe ihn doch rief. Das war doch in Gottes Hand gelegt. Die großen Täter des Reiches Gottes waren nie diese wohligen Schaffer. Waren immer Leute des Glaubens, die ruhig leben konnten und wussten, Gott gibt mir das Kleine für heute und da will ich treu sein. Und sie taten eigentlich das Kleine, das ihnen vor die Hände gelegt wurde. Ein Bodelschwing. Als die ersten Kranken ihm übertragen wurden in der Verantwortung, hat er sein Pastorat verlassen und sich den Geisteskranken zugewandt. Und Sie können all die Gestalten der Missionsgeschichte jetzt nehmen. Leute, die über Jahre keine Frucht gesehen haben und die Ruhe hatten. Gott ist Sache, ist es, wie er das zu Ende bringt. Er wird es zu Ende bringen. Ich brauche mich doch nicht drum kümmern. Und wenn Sie Ruhe suchen im Urlaub, dann, egal wo Sie sind, und wenn das in der hektischen Betriebsamkeit ist, dann suchen Sie das Angesicht Gottes und ordnen Sie Ihr Leben, das was nicht recht ist vor Gott, und danken Sie für die Vergebung, die er Ihnen schenkt. Und dann legen sie die Sorgen in seine Hand und danken Gott, dass er sie zu Ende führt. Und sie dürfen alles aus diesem großen Frieden leben. Wir haben vorhin dieses Wort aus dem Hebräerbrief gehört von der Gottesruhe. Es ist ja erschütternd, wie Gott sagt, damals in Massa und Meriba, als die gegen Gott gestritten hatten und gegen Gott meuterten und sagen, Gott, der führt uns immer bloß in die dunklen Sackgassen und bei Gott ist man betrogen, ich verstehe Gott nicht. Hadern Sie nicht mit Gott, auch wenn Sie ein schweres Schicksal haben. Dann schwor Gott in seinem Zorn, sie sollten nicht zur Ruhe kommen. Manchmal meint man, es liegt dieser Fluch Gottes über unserer Zeit. Sie können nicht zur Ruhe kommen. Und wenn sie die schönsten Plätze finden an der türkischen Küste, sie kommen nicht zur Ruhe. Weil man Ruhe nur finden kann im Angesicht Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes. Ob sie alternativen Urlaub machen, ist die Frage. Egal, wo sie hinfahren, sagen, ich möchte einmal hören und Gott bitten, dass er mir die Herzen, das Herz öffnet und die Ohren öffnet. Ich möchte wirklich erquickt und befreit zurückkehren aus diesem Urlaub. Da im Hebräerbrief spielt das eine ganz große Rolle. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Und man kann das direkt sehen, wie Jesus diese kleinen Dienste tat. Noch einmal. Ruhen, weil Gott von uns Taten fordert. Taten, wirkliche Taten. Es ist ja die große Not unserer heutigen Kirchen und der heutigen Christenheit, dass wir keine Taten mehr vollbringen können. Wir können noch Worte machen, aber keine Taten mehr. Geht so wenig wirklich Überzeugendes in die Welt aus. Herr, wir wollen ruhen, damit du wieder mit uns Taten vollbringen kannst, an den kleinen Plätzen, an denen wir stehen. Zeichen deines Reiches und deines Wirkens. Und das ist das Vorbild Jesu uns, ganz groß, der auch immer wieder die Stille suchte. Und wenn es einmal eine durchgewachte und durchgebetete Nacht ist, bis Jesus auch die schwere Leidenszeit durchstehen konnte. Es kann ja von Gott auch Gnade sein, wenn er uns tätigen Leute einmal lahmlegt mit einer längeren Krankheitszeit und wir zur Zwangsruhe verordnet sind, dann kann ich mich nur auflehnen und sagen, das ärgert mich und ich zweifle an Gott. Oder ich kann sagen, Herr, all die Prügel, die du mir in den Weg legst, sind nötig, damit ich endlich zur Ruhe komme. Dass mir so viel zwischen meinen Händen zerrinnt, ist dein Reden mit mir, dein hartes Reden, dein Gerichtsreden. Ich will es lernen und will Ruhe finden bei dir. Ruhe unter deinem Wort und in deiner Gegenwart und will still sein. Denn gerade weil Taten gefordert sind, die können nur von der Quelle kommen. Nur von der Quelle kommen, wo man trinkt vom frischen, lebendigen Wasser. Keiner von uns hat die Quelle. Die Quelle ist nur bei ihm, beim ewigen Gott, der uns alle stärken und tränken will. Und der sie sendet in die Welt mit den vielen Aufgaben, der ihnen Dienste auferlegt und der durch sie hindurch wirken will. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Und darum möchte ich all denen, die in den nächsten Wochen aufbrechen und losziehen, einen fröhlichen und einen gesegneten und reichen und erholsamen Urlaub wünschen, erholen, wo sie sich selber einholen, wo sie zu sich selber kommen, wo sie dem Leben auf den Sinn kommen und das Leben entdecken. Amen. Wir wollen nun das Lied singen, eins ist Not, ach Herr, dies eine, 259. Da wird an die Gestalt von Maria erinnert, die zu Jesu Füßen saß, 259, die Verse 1, 4 und 5. Wir wollen beten. Du lieber Herr, dein mitfühlendes und gütiges Wort deckt so viel auf, was unser Leben zerstört. Wir wissen uns oft nicht zu wehren, wenn das Telefon klingelt und so viele Menschen von uns etwas haben wollen, dann wissen wir nicht die Rangfolge, die bei dir wichtig ist. Du willst uns auch in den irdischen Dingen leiten, weil dieser Leib und jeder Tag ein Geschenk von dir ist. Hilf uns zur Ruhe jeden Tag. Auch bevor wir ins Gewühl der Arbeit stürzen, dann gib uns Überblick durch dein Reden und durch die Stille vor dir. Herr, mach uns zu Menschen, die ein Herz haben, das von dir gestaltet und geprägt ist. Wir wollen dir danken auch für all die Eindrücke, die wir sammeln dürfen im Urlaub über der machtvollen Schöpfung, über der grandiosen Bergwelt und den Seen und den Menschen, die uns begegnen und die uns doch an deine Größe erinnern und dass du Herr der Welt bist und alles in deiner Hand hältst. Auch unser kleines Leben mit seiner begrenzten Zeit. Hab vielen Dank, dass jeder Tag des Urlaubs und jeder Eindruck mit dir genossen werden darf und von dir geschenkt ist. Bewahre alle, die jetzt unterwegs sind. Wir bitten dich für unsere Freizeiten, die bevorstehen, besonders auch für das Waldheim, wenn es morgen beginnt. Dann gib doch, dass diese Kinder dich kennen und lieben lernen und wachsen im Glauben an dich. Gib du den Leitern und Helfern Geschick, auch dass es nicht über die Kraft geht in der Küche und bei all den Vorbereitungen und beim Putzen. Vielen Dank, dass du Mitarbeiter geschickt hast, die diese große Aufgabe wahrnehmen. Und wir denken jetzt auch an alle die, die krank sind und ins Leiden geführt sind, in diesen Zwangspausen, dass sie doch dort ruhen können in dir. Und dass das genug ist, dass du deine Hand über ihnen hältst und sie stärkst und sie erquickst, auch da, wo wir müde und schwach und abgekämpft und verzagt sind. Du kannst aufrichten und trösten. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Also, wir machen das jetzt so. Wegen Regenwetter findet die Einweihung im Saale statt, das heißt hier in der Kirche. Wir wollen aber niemand halten. Manche, die müssen heim und das Essen richten und so weiter und haben Termine. Aber wir wären ungeheuer geehrt und glücklich, wenn Sie uns noch 20 Minuten schenken. Wir machen nachher einen Einschnitt, damit niemand genötigt ist, da zu bleiben. Wir hätten doch gerne noch Ihnen die Geschichte unseres Dobelgartens nachher erzählt. Es ist gut, wenn Sie die Fenster nachher öffnen, damit wir noch ein wenig frische Luft kriegen. Aber 20 Minuten, Sie haben mein Wort, dann kommen Sie pünktlich weg und das gehört mit dazu. Und dann kann hochgehen, mit dem Regenschirm bewaffnet, wer das angucken will. Wir haben überall im Dobelgarten bis zur obersten Ebene, herrlichen Ruheplätzchen mit Blick über Stuttgart, sind befestigte Wege, Plattenwege, saubere Wege, sodass Ihre schönen Schuhe nicht schmutzig werden brauchen. Aber wenn wir das oben machen würden, müssen Sie in die Wiese stehen und das wollen wir nicht zumuten. Aber das geht dann so, die Kinder kommen rüber, wir haben ja überraschend noch eine Kinderkirche eingeschoben, damit wenigstens ein paar Kinder dabei sind. Und wir machen ja nicht viel Worte bei solchen Einschnitten. Wir haben vielleicht zu viel festliche Ereignisse immer wieder, aber so ein kurzer Moment sollte sein, weil, also, ich weiß noch, es ist 5 Wochen her, da hat mich draußen eine Rechtsanwältin, die hier im Gottesdienst war, wahrscheinlich da, die hat gesagt, ich helfe Ihnen, wir machen Einspruch beim Regierungspräsidium, es geht überhaupt nicht, dass die 9 Monate so ein Baugesuch halten, sagen wir beten. Ich habe mir da selber vor, kann Gott das noch lösen? Und dass Gott das gelöst hat, ist es keine 3 Wochen her, dass wir einen roten Punkt bekommen haben. Wollen Sie mal sehen, was das für ein riesiges Bauvorhaben ist? Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass dieses Wunder geschehen ist und der Spielplatz befestigt ist. Und es war ja noch Zeit, bis zum 8. Juli läuft die Einspruchsfrist der Nachbarn. Es ist auch nicht der rote Punkt uns wieder weggenommen worden. Wunder über Wunder. Also nach Schluss, nach dem Orgelnachspiel machen wir das und da wollen wir ein Lobchoral nachher noch singen. Deshalb fällt jetzt der 4. Vers weg. Am Dienstag, auch in den Ferien, machen wir ein Bibelgespräch. 19 Uhr. Manche Hauskreise ruhen. Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen. Wer da ist, trifft sich dienstags eine einstündige Runde, Austausch über die Bibellese. Das ist die fortlaufende Bibellese, die im Neukirchner Kalender kommt und im Losungsbüchlein ist die fortlaufende, zusammenhängende Bibellese dort abgedruckt. 19 Uhr. Mittwochs ist auch immer Jugendbibelkreis, egal ob Jugendfreizeiten sind oder nicht. Wir haben heute noch einmal die Jahresbibel ausgelegt. Die gibt es jetzt seit Ende Juni neu. Ich habe bisher die englische so gern benutzt. Was ist das? In einem Jahr durch die Bibel ist ein bisschen anstößig, wenn die draufschreiben, sie brauchen täglich nur 15 Minuten. Also man braucht ja schließlich nicht mit 180 Bibel lesen. Aber das Schöne ist, hier ist ein Abschnitt aus dem Alten Testament und einer aus dem Neuen, ein Psalm und ein Wort der Sprüche. Ich habe noch nie so die Sprüche geliebt wie jetzt, wo jeden Tag eine Spruchportion dazu ist. Und in einem Jahr kommen sie durch die ganze Bibel. Und gerade die Vielfalt macht das so schön. Die anderen Bibellesepläne für ein Jahr, die haben dann immer uns irgendwo bei 4. Mose stecken lassen über Wochen. Und das ist hier nun viel schöner durch dieses Kombinierte, diese Jahresbibel ist sicher eine gute Hilfe für viele, die sagen, ich suche so etwas, wo ich systematisch im Zusammenhang die Bibel lesen kann, ohne darin zu ermüden. Noch ein letztes Wort zu unserem Opfer. Wir haben immer gesagt, wir denken zuerst an die Not draußen in der Welt, Aber wir wollen kein System draus machen. Ich weiß gar nicht, wenn wir für unsere Aufgaben hier geopfert haben. Wir haben nicht nur den Finanzierungsanteil, den wir im Dobelgarten haben. Ich weiß nicht, wie hoch er genau liegt, bei vielleicht 70.000 oder 80.000 Mark, den wir aus Spendenmitteln bezahlen. Sondern wir haben auch jetzt noch vor dem Waldheim eine Spülmaschine gekauft, ein Riesending, und wir haben dort noch eine Abluftanlage vor. Wir haben, das ist ein gesamtes Bauvorhaben von knapp von 40.000 Mark, die wir alle so nebenher tun. Wir wollen nie zu Opfer aufrufen und betteln. Wir sind aber dankbar für alles, was sie geben. Was sie heute geben, ist für die Bauarbeiten im Dobelgarten und für unser Ferienwaldheim, von dem wir ja das wissen, dass es so stark besucht ist. Und wir freuen uns, dass wir das machen können. Und das, was sie heute geben, das vermindert unsere Schuldenlast. Vielen Dank. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.